eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Was jetzt kommt, wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber es ist eines der großen Streitthemen unserer Zeit. Und damit erstmal herzlich willkommen, Sven, zurück aus unserer kleinen Osterpause.
Hallo Gerrit.
Das waren jetzt nicht meine Worte. Was jetzt bei uns im Podcast kommt, das wird vielleicht auch nicht jedem gefallen, aber ich hätte persönlich so eine Folge nicht so eingeleitet. Aber jemand anders hat eine aktuelle Folge so eingeleitet. Ich führe das Zitat mal weiter. Ich bin Julia Ruß und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Unser Thema heute, die illegale Migration. Ja, Sven, vielleicht dann wirklich vorab mal die Frage, hat dir das denn gefallen, wenn sie sagt, es wird nicht jedem gefallen, beziehungsweise glaubst du, dass das nicht jedem gefallen hat, was der NDR zusammen mit dem BR da gemacht hat, indem er diese sehr migrationskritische Folge veröffentlicht hat und das ja Ganze ja auch ein Format wird wohl, also es soll mehrere Folgen geben mit der Journalistin Julia Ruß, die ja vorher schon ein bisschen bekannt war, dass sie für die Öffentlich-Rechtlichen, ich sag mal so, etwas konservativere Position vertritt und sie hat jetzt eben dieses eigene Format, was dann dementsprechend auch diese Themen anspricht, die nicht jedem gefallen.
Also auf die Frage, ob es mir gefallen hat oder nicht, beziehungsweise ob es Menschen gefallen hat oder nicht, kann man ja relativ einfach sagen, wenn es allen tatsächlich doch gefallen hätte, würden wir nicht drüber sprechen. Es hat einen oder mehrere Shitstorms wahrscheinlich gegeben für die Redaktionen vom BR und vom NDR, wo das ganze Format hierher kommt. Persönlich würde sagen, das ist gerade von bestimmten Bereichen dann doch sehr hochgefahren worden. Man kann die Sendung kritisieren in einigen Punkten, gerade wenn es um ja bestimmte Inhalte geht. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagen müsste, das ist komplett der falsche Weg oder wie andere, wo wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen drauf genauer zu sprechen kommen, das ist rechtspopulistischer Quatsch etc. ist, sondern wenn man es ganz, ganz platt erstmal betrachtet und sich auch den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anschaut, würde ich jetzt tatsächlich sagen, das ist ein Format, was schon gebraucht wird, weil es meiner Meinung nach im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu lange gefehlt hat. Inhaltlich muss da nicht alles von stimmen und wie jetzt die weiteren Folgen sind, worum es in den weiteren Folgen geht, ist nochmal eine andere Sache. Auch was die Ausdrücke von einigen Bereichen angeht, würde ich sagen, es ist schon so, dass man auch so ein Format machen kann. Wir sehen das bei anderen Sendern öfter, Spiegel TV, andere Sender machen auch öfter mal Reportagen über Probleme im Bereich Migration. Spiegel TV macht ja relativ viel zum Thema arabische Clans oder Roma und Sinti-Problematiken, die es ja gibt. Aber beim Öffentlich-Rechtlichen hat mir das im, in Anführungsstrichen, Dokumentationsformat bisher tatsächlich gefehlt. Im Endeffekt seit 15 Jahren hat das in meinen Augen gerade beim Öffentlich-Rechtlichen gefehlt. Die Privaten sind da ein bisschen anders mit umgegangen. Aber der Punkt beziehungsweise die Problematik ist, glaube ich, tatsächlich die, wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch in die Medien allgemein, ja natürlich in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist. Die Gründe haben wir besprochen, falsche Berichterstattung seit 2015, einseitige Berichterstattung, das ja auch wissenschaftlich belegt ist, dass es da eben zu Problemen geführt hat. Und dieser Versuch, würde ich jetzt mal den Redaktionen zugute halten, ist, glaube ich, der, das so ein bisschen wieder einzufangen. Das Problem ist meiner Meinung nach, es kommt deutlich zu spät und es sind hier tatsächlich einige Aspekte dabei, die ich jetzt nicht unbedingt zu 100% auch mitgehen würde. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Es soll ja nicht alles mir gefallen.
Ja, also ich persönlich habe es mir da natürlich angeguckt und ich habe schon mal an manchen Stellen so ein bisschen genervt mit den Augen gerollt, weil ich es dann auch so ein bisschen polemisch fand und ja, man sich auch gerne so in so eine Opferrolle stellt. Und damit meine ich jetzt nicht den Vater aus Brockstedt, der ja eine große Rolle einnimmt, sondern so in diese Opferrolle, allein dieser Einstieg, den fand ich schon so, ja, das muss jetzt nicht sein. Ein Thema, das nicht jedem gefallen wird. Ja, da hat man sich halt selber wieder in so eine heroische Opferrolle gebracht, die es nicht braucht. Weil es reicht doch zu sagen, wir machen jetzt mal eine Folge dazu und berichten die Fakten dazu, was mit illegaler Migration nicht funktioniert und darüber kann man ja sprechen, darüber muss man vielleicht auch sogar sprechen. Und das fände ich einfach dann cooler, wenn man dann eben so dieses Polemische oder Rumgeopfer da irgendwie auch immer so ein bisschen weglassen würde. Aber was man tatsächlich sagen muss, ich habe natürlich dann auch versucht, die Fakten alle nochmal nachzuprüfen. Vieles wusste ich auch, dass es stimmt, weil wir auch darüber berichten. Und ich da ja beruflich mich auch mit befasse. Und man muss schon sagen, inhaltlich, also die Zahlen, die sie benutzen, die Statistiken, die sind alle, soweit ich das überprüft habe, richtig. Die stimmen einfach. Und allein deswegen, finde ich, kann man sich auch nicht so sehr beschweren über dieses Format ganz grundsätzlich. Klar, über die Interpretation solcher Zahlen wird viel gestritten. Und ich glaube, da gibt's von beiden Seiten sehr viel, ich sag mal so, für sich selber wohlwollenden Missbrauch der Interpretation von verschiedenen Statistiken im Bereich zu Migration. Also was man da auch teilweise in der Rechtfertigung von einfach Fakten, die es gibt über Probleme mit Kriminalität im Zusammenhang Migration. Also ich sag mal, der australische Austauschschüler, der dann vorgehalten wird, weil der könnte ja auch in der Statistik auftauchen über Migration von Zugewanderten oder Menschen mit Migrationshintergrund oder eben nicht Deutschen, das ist die richtige Bezeichnung. Das sind natürlich auch von der anderen Seite immer so Versuche, solche Statistiken sehr wohlwollend für die eigene Agenda zu interpretieren. Und genau, also über solche Interpretationen kann man immer streiten, aber die Zahlen stimmen. Und deswegen gibt es für mich, also bis auf so einer symbolischen Ebene, eigentlich gar nicht so viel Angriffsfläche bei diesem Format. Ich glaube, der große Streitpunkt, der dann immer entsteht, wenn man so ein Format dann macht, ist diese große Frage. Diese große Frage, was ist der richtige Weg, um mit solchen Themen umzugehen, damit man eben nicht die Rechten stark macht. Das ist ja irgendwie immer diese große Frage. Dann sagen die einen, wir müssen jetzt auch aus der Mitte der Gesellschaft solche Themen ansprechen, damit wir denen nicht die Themen überlassen. Sven, ich finde es mittlerweile schon langweilig, fast darüber zu reden, aber es ist eben wieder das Thema. Und die anderen sagen, nein, wenn wir darüber sprechen, dann machen wir deren Erzählungen hoffähig und sie profitieren davon. Wir normalisieren deren Position und deswegen werden sie erst stark. Und genau das ist ja die Debatte, die wir wieder haben, wenn es um dieses Format geht. Das sind wieder diese Fronten, die da aufbrechen, die sich da streiten. Und um jetzt vorab dazu zu sagen, ich glaube, es haben halt einfach beide recht. Und das ist ein klassisches Dilemma beim Umgang mit Rechten, Rechtspopulisten. Ist die Frage, dass sie eigentlich von beidem profitieren. Sie profitieren davon, wenn ihre Themen viel diskutiert werden. Sie profitieren aber auch davon, wenn sie erzählen können, nur wir würden eben diese Themen besprechen. Also von daher ist, glaube ich, kann man auch diesen Vorwurf grundsätzlich schwierig an Journalisten machen, wenn sie halt Fakten berichten. Also so, wo kommen wir da hin, wenn man sagt, so, naja, nee, darüber berichten wir jetzt nicht. Und das ist ja so ein grundsätzliches Problem, was man hat. Und deswegen würde ich dir jetzt ja auch mal die Rückfrage stellen, wie bewertest du dieses Spannungsfeld zwischen, wir dürfen denen nicht diese Themen überlassen und es ist wichtig, dass auch aus der Mitte der Gesellschaft darüber gesprochen wird versus, aber wenn darüber gesprochen wird, dann normalisiert man deren Themen.
Ja, ich meine, das ist so die große Frage, über die wir ja, hast du ja auch schon richtig gesagt, schon öfter auch gesprochen haben und es geht ja auch gar nicht nur um den Aspekt Mitte der Gesellschaft, sondern worüber wir ja auch schon öfter gesprochen haben, über den Aspekt, wie geht die Linke mit dem Thema Islamismus und so weiter um, wo das ja im Endeffekt in eine ähnliche Richtung geht und um eine ähnliche Fragestellung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Anfangssätze, die dort gesagt wurden, auch eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, interne Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen sein könnten, weil ich schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass dort, lassen wir die Talkshows mal außen vor, gerade jetzt auch mit Bezug auf das, was vor der Bundestagswahl passiert ist, war das Thema natürlich sehr stark in den Medien, aber so klassische Dokumentation, ich habe das Beispiel Spiegel Online genannt oder auch bei anderen Formaten, aber Spiegel Online ist immer so das Klassischste, was mir dabei einfällt, wenn es gerade um diese Clan-Geschichten geht, das ja auch immer wieder kritisiert wird, aber sowas fehlt meiner Meinung nach oder in meinen Augen tatsächlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, deswegen habe ich diesen Anfangspart, den habe ich tatsächlich auch so ein bisschen als interne Kritik verstanden. Und ich meine, alleine dadurch, dass dann auch Jan Böhmermann oder wie heißen sie wieder? die neuen deutschen Medien, neue Medienmacherinnen, Macher, wie auch immer, sich dazu geäußert haben, das zeigt ja ganz genau, dass man da genau da reingetroffen hat. Und es ist natürlich ein Problem. Natürlich ist die Frage danach, welche Begriffe benutzt man? Ist der Begriff illegale Migration der richtige? Ist das überhaupt ein Begriff, den man benutzen kann? Gibt es sowas wie illegale Migration überhaupt? Was soll das eigentlich alles bedeuten? Sind das rechte Narrative, die man übernimmt? Und da würde ich sagen, natürlich muss man über sowas berichten, weil sonst, wir haben es perfekt am Beispiel der Silvesternacht damals in Köln gesehen, was danach alles passiert ist und wie sich danach so vieles verändert hat in der Auseinandersetzung damit, dass natürlich daraus Probleme entstehen, denn man muss es ja auch so sehen. Ich glaube, ganz oft ist auch so, dass Medienmacher, Journalisten sich schon in so einer Bubble befinden und dann in dieser Bubble ganz oft diskutieren. Aber viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Menschen eben so diesen Alltag und auch das Verständnis, wie ein Artikel zustande kommt und so weiter und so fort oder wie auch die Berichterstattung zustande kommt, nicht so richtig wahrnehmen. Der Pressekodex wird den wenigsten etwas sagen und so weiter und so fort. Das heißt, für in Anführungsstrichen normale Medienkonsumenten spielt das alles erstmal keine Rolle, sondern für die ist natürlich wichtig, was taucht dann da auf. Und was glaube ich schon, das ist das, ich wiederhole mich an der Stelle nochmal, was auffällt, ist, dass dieses Format schon etwas Neues reinbringt. Natürlich, man kann einiges dran kritisieren. Also ich meine, die ganzen Zahlen und so weiter, wenn du das soweit überprüft hast, dann stimmt das. Man kann natürlich auch da wieder sagen, ein Tatverdächtiger ist noch kein Verurteilter. Und also diese Debatte, die fällt dann ja auch immer wieder damit rein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber trotzdem sind das Aspekte, die damit reinführen. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem. Als diese Kriminalitätsstatistik veröffentlicht wurde, war der erste Schritt gleich wieder dieses, ja, aber, das sind ja eben nur Tatverdächtige und noch keine verurteilten Straftäter. Das, dieses Ja, aber ist, glaube ich, mittlerweile zu so einem Standard geworden, dass da auch, glaube ich, bei vielen, die sowas lesen, eben dann auch so eine Art von Ermüdung einsetzt und dann liest man das gar nicht mehr weiter, weil eben immer dieses Ja, aber kommt, bevor überhaupt tatsächlich mal genauer in diese Taten oder in die Hintergründe geschaut wird. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Problem in diesem Klar-Format, dass eben sehr viel gesagt wird. Es ist ja nicht so, dass man sich jetzt beispielsweise mit dem Fall von Brokstedt nochmal ausführlicher beschäftigt hat, sondern man hat ja vor allem mit dem Vater gesprochen und hat aber nicht quasi nochmal die ganze Geschichte dazu erzählt, sondern hat es relativ knapp gelassen. Man hätte sich wahrscheinlich wirklich ausführlich mit dieser Story beschäftigen können, hätte gucken können, warum ist dieser Typ so geworden, wie er geworden ist? Hat das was mit seiner palästinensischen Herkunft zu tun? Spannenderweise, auch wenn man sich jetzt auch die Kritik daran anschaut, das Klarformat sagt Palästinenser, wenn man sich dann eher die Kritik daran anschaut, dann steht plötzlich nirgends mehr Palästinenser, sondern arabischstämmig. Finde ich auch spannend, aber das ist eine ganz andere Debatte nochmal. Aber was hier auffällt, ist, finde ich, dass ja sowas dann wiederum nicht gemacht wird. Aber ich kann erstmal die Intention dieses Formates verstehen zumindest. Ich heiße nicht alles davon gut, aber die Intention dahinter kann ich erstmal verstehen, dass man auch im öffentlich-rechtlichen Kontext versucht, das Thema nochmal anders aufzugreifen. Und das ist erstmal etwas, wo ich sagen will, ist jetzt nicht die schlechteste Version, Variante.
Ja, ich kann mich nur wiederholen, dass ich der Meinung bin, dass wenn eben zumindest die Zahlen stimmen, die zeigen, dass es eben Probleme mit illegaler Migration gibt, seien es die Straftaten, dann lässt sich das nicht wegdiskutieren, dass ein Medium darüber berichten darf, ja, und vielleicht auch sollte. Und selbst wenn man der Überzeugung ist, dass das der AfD oder den Rechten helfen würde, kann die Konsequenz ja am Ende trotzdem nicht sein, zu sagen, nee, deswegen darf man das nicht berichten. Man kann ja nicht anfangen zu sagen, man berichtet nur über die Dinge, von denen man selber oder irgendeine definierte Gruppe oder wer auch immer das sein soll, von dem die dann glaubt, das sei das moralisch auch Richtige, ne? Also dann, wie soll das funktionieren? Also so kannst du ja nicht arbeiten. Und deswegen muss man dann versuchen, dann immer am Ende alle irgendwie die Zahlen so hin und her zu schieben, dass man sagt, ah, die würden jetzt doch nicht stimmen so. Oder eben die Interpretation, wie gesagt, dann kommt ja immer das Beispiel dann so, das seien ja, da werden auch Touristen oder Pendler mitgezählt und sowas so. Ja, ich weiß halt nicht, ob das ja das relevante Gegenargument ist. Also das ist so oft so der Versuch, so zu tun, als würden die Zahlen eigentlich gar nicht stimmen, aber wenn man beim Bundesinnenministerium nachfragt, wenn man bei der polizeilichen Kriminalstatistik nachfragt, also die sagen alle, es liegt natürlich der Anstieg der Kriminalität unter nichtdeutschen Tatverdächtigen, der liegt an auch der, wie das Bundesinnenministerium in einer kleinen Anfrage der AfD-Fraktion beantwortet, an den der erhöhten Wanderungsbewegung. Und damit ist natürlich ein höherer Zuzug von Geflüchteten gemeint. Also es leugnet ja in dem Fall eigentlich keiner mehr. Und trotzdem gibt es so das Bedürfnis, dass man da am besten gar nicht drüber berichtet. Und das ist halt so das Problem. Und da möchte ich mal aus einem Artikel von Magnus Klaue zitieren. Ich weiß, er ist sehr streitbar. Der Artikel ist auch streitbar. War in der Welt. Es ging da eigentlich um den Ausdruck der Autokraten. Und er beschwert sich so ein bisschen darüber, dass irgendwie alle als Autokraten bezeichnet werden. Und man diesen Begriff überhaupt nicht, dass der Begriff überhaupt nicht mit Leben gefüllt wird und das oft auch nicht stimmt und so weiter. Er schreibt in diesem Artikel dann, in unserer Demokratie muss immer wieder alles neu ausgehandelt werden, darf sich niemand über andere stellen oder sich gar anmaßen, im Recht zu sein, vor allem dann nicht, wenn er wirklich im Recht ist. Insofern ist unsere Demokratie allein schon durch ihre Berufung auf ein Wir das Gegenteil parlamentarischer Demokratie, die von den Bürgern als Einzelnen ausgeht, die in ihrer Vielheit und Gegensätzlichkeit politisch vertreten werden sollen. Unsere Demokratie, die eben nur unsere und keine andere ist, geht es statt um Repräsentation, Streit und Vermittlung um den vorab verordneten Konsens. Und dieses Gefühl habe ich schon, wenn es um diese Themen geht. Also, dass es immer das Bedürfnis gibt, einen Konsens zu schaffen, von dem man glaubt, dass der Richtige ist, für die Gesellschaft und den man dann auch vielleicht gegen Fakten durchsetzt oder also gegen Statistiken durchsetzt, weil man der Meinung ist, ja, selbst wenn das die Zahlen sagen, ist es eigentlich wichtiger, dass wir irgendwie damit nicht den Rechten was geben, wenn wir darüber sprechen. Und ich würde aber trotzdem auch noch zu sagen, es muss ja auch nicht per se sein, dass dieser Konsens schlecht ist. Es kann ja tatsächlich sein, dass dieser Konsens auch richtig liegt und dass es tatsächlich wichtig ist, eigentlich diese Positionen zu vertreten, weil man vielleicht einfach die richtige Meinung hat in Bezug auf irgendeine Lösung, die man für irgendwas anbringen will. Das kann ja sein, dass einer denkt, wir lösen das Problem so, der andere denkt, wir lösen das Problem so. Und es kann natürlich durchaus sein, dass innerhalb dieses Konsens die richtige Lösung vorgeschlagen wird. Es ist nur trotzdem demokratietheoretisch und für den Diskurs und für die Debatten, die geführt werden, ein Problem, wenn du nicht versuchst, im argumentativ von deiner Position zu überzeugen, sondern du eigentlich über andere Mechanismen versuchst, diesen Konsens, von dem man selber irgendwie glaubt, dass der beste ist, auch öffentlich durchzusetzen.
Ja, und das führt ja wieder zu genau dem Aspekt, den ich vorhin schon einmal angesprochen hatte und über den wir, wie gesagt, auch schon mehrfach gesprochen haben, nämlich, dass ja im Endeffekt auch genau das in den Medien passiert. Im Endeffekt seit 2015, seit der großen Willkommenskultur, ist ja genau das ein Problem. Das hat sich dann fortgesetzt bei Corona und im Endeffekt hat sich das auch fortgesetzt beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Man hatte immer quasi die eine, in Anführungsstrichen, richtige Position, die ich tatsächlich auch für die richtige Position halte. Aber es gab quasi lange Zeit wirklich ja eben keine Gegenposition dazu. Und wenn, dann gab sie nur in den jetzt eben größer werdenden, in Anführungsstrichen, Alternativmedien. Und das ist ja das Problem, was ich da eben auch sehe. Und was ich aber jetzt, wie gesagt, auch sehe, ist, dass das, was man jetzt versucht, meiner Meinung nach zu spät kommt. Weil man hat es wirklich geschafft, lange Zeit, wie gesagt, vielleicht kannst du mich auch eines Besseren belehren. Ich kenne aber kein Jugendformat der Öffentlich-Rechtlichen, was sich wirklich kritisch mit dem Aspekt der Migration auseinandergesetzt hat. Sondern wir haben eigentlich immer nur die positiven Aspekte und die negativen Aspekte, die es auch gibt, die man auch spürt und die man auch wahrnehmen kann, wenn man mit offenen Augen durchs Leben läuft, die fallen aber immer hinten runter. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, was gerade bei Jungen, und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, eher Politaktivisten als klassischen Journalisten natürlich eine Rolle spielt. Die gibt es natürlich nicht nur von links, die gibt es auch von rechts, aber wir finden sie meiner Meinung nach bei den Öffentlich-Rechtlichen fast ausschließlich von links. Und da fehlt eben so ein bisschen der Gegenpol. Und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung war schon immer eher konservativ. Die Wahlergebnisse haben das immer gezeigt. Das Einzige, haben wir auch schon drüber gesprochen, das einzige Mal, wo es eine linke Mehrheit gab, das war unter Gerhard Schröder. Und da kann man auch sagen, ist das wirklich eine linke Mehrheit gewesen, weil Gerhard Schröder ja auch eher ein konservativer Sozialdemokrat war. Aber das darf man halt nicht vergessen. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien bilden meiner Meinung nach das schon lange nicht mehr ab. Früher, in Anführungsstrichen, war es ja mal so, dass die einzelnen Anstalten des öffentlichen rechtlichen Rundfunks ja auch unterschiedlich geprägt waren. Also wir hatten einen eher konservativen Bayerischen Rundfunk oder einen eher progressiven NDR, in Anführungsstrichen. Also ein bisschen schwierig natürlich zu sagen, aber das war ja immer so ein bisschen die in Sachen, die man sagen konnte. Wir haben eher konservative, auch der MDR mit dem ehemaligen Pressesprecher oder mit einem ehemaligen guten Vertrauten von Angela Merkel an der Spitze, eher konservativ geprägt. Aber das hat sich ja alles so ein bisschen verschoben. Jetzt wird in einigen Zeitungen davon gesprochen, dass gerade der andere Weg wieder eingeschlagen wird. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich etwas, was gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen gefehlt hat, dass man eben wirklich so eine kritische Auseinandersetzung damit hat. Natürlich sind da wichtige Punkte dabei, aber ich glaube, dieser Meinungspluralismus, der ist nicht da gewesen, sondern, wie du angesprochen hast, dieser Konsens, der hat sich auch in einem Großteil der Öffentlich-Rechtlichen durchgesetzt. Wie gesagt, mit Ausnahme vielleicht bei Talkshows wie Markus Lanz, der auch sehr unangenehm nachfragen kann. Aber ansonsten, finde ich, gab es schon einen Konsens, den ich, wie gesagt, persönlich auch nicht schlecht finde, aber der natürlich jetzt meiner persönlichen Meinung nach problematisch war, weil er eben nicht alle abholt.
Ja, ich meine, ich erzähle das ja immer ganz gerne. In der Entstehungsgeschichte von Funk, also dem jungen Angebot des Öffentlich-Rechtlichen. Da gab es erstmal, glaube ich, gar, also so, was man so hört, sage ich mal, so auch aus Reihen der Öffentlich-Rechtlichen, wenn man da mit Leuten spricht. Ich glaube, es gab am Anfang erstmal gar kein Bewusstsein dafür innerhalb der Menschen, die das gemacht haben, dass es ein Problem ist, dass man irgendwie eigentlich nur so diese typischen linksliberalen, teilweise identitätspolitischen Themen in diese jungen Formate gepackt hat, weil man irgendwie der Überzeugung war, das ist ja nun mal das, was die jungen, wie die jungen Leute heutzutage so drauf sind. Vielleicht gab es da auch so einen Moment, wo das irgendwie die Mehrheit der jungen Leute so war, aber dieser Moment ist jetzt nun schon länger vorbei, meiner Meinung nach. Und dann ist irgendwann so langsam so dieses Bewusstsein gewachsen, ach shit, wir haben da überhaupt gar keine konservativen Gegenmodelle. Also so, wie man das so vielleicht aus dem TV kennt bei den Öffentlich-Rechtlichen, naja, dann hattest du früher irgendwie Panorama und Monitor, was ein bisschen linker war, dann hattest du aber immer noch irgendwie Report München, das war aber ein bisschen konservativer. Und eigentlich kann man ja auch sagen, da ordnet sich ja jetzt vielleicht auch klar ein, so, ne, dass man sagt, so, okay, jetzt hast du halt irgendwie Monitor und Georg Restle und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie Klar und Julia Ruß und das sollten wir doch einfach mal aushalten können. Aber dann sickerte es so langsam durch, auch bei Funk, so, das ist vielleicht doch ein Problem, auch wenn man dafür dann relativ viel Kritik bekommen hat. Und dann hieß es immer so, ja, aber wir finden ja gar keine Leute so, die das machen, keine jungen, hippen, innovativen Creator, die ja auch vielleicht vorher, weil die haben ja schon oft einfach eher Leute rekrutiert, die vorher schon irgendwie selber erfolgreich waren bei YouTube oder so, um dann das dann öffentlich-rechtlich zu unterbauen, zu fördern und den Redaktionen an die Seite zu stellen, die das Ganze dann auch ein bisschen seriöser macht. Und dann hieß es immer, ja, die gibt's ja nicht. Es gibt ja keine jungen, freshen, konservativen und so. Ja, mag ja sein, aber das darf natürlich am Ende auch nicht der Grund sein, das dann nicht zu tun. Und dann haben sie es ja gestartet, haben sie ja ein Format gestartet, was das abdecken sollte. Und das war dann allerdings mit Franziska Schreiber. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst. Sie war so eine relativ bekannte AfD-Aussteigerin. Und ich meine, die ist aus der AfD ausgestiegen, als die AfD wahrscheinlich wirklich noch eine halbwegs, also eine zumindest nicht so rechtsradikale Partei war, wie sie es jetzt ist. Und dann ein Format zu machen, was irgendwie vielleicht so ein bisschen die abgehängten Konservativen ansprechen soll, die vielleicht mit der AfD liebäugeln, mit einer, die bekennend aus der AfD ausgestiegen ist, ist dann, auch wenn sie immer noch konservative Positionen vertreten hat, das hat sie, war dann meiner Meinung nach irgendwie auch schon direkt der pädagogische Ansatz, zu sagen, wie können wir irgendwie ein konservatives Format machen, um direkt damit aber eigentlich so den Leuten doch wieder zu sagen, seid nicht konservativ, so ungefähr. Also das fand ich dann jetzt nicht den besten Ansatz, das zu machen. Das erzähle ich tatsächlich mal ganz gerne, weil du ja auch angesprochen hast, dass es relativ wenig junge Formate gibt von den Öffentlich-Rechtlichen, die da vielleicht was anderes abdecken. Ich glaube, das ist aber auch ein personelles Problem grundsätzlich. Also so diese Selbstrekrutierung innerhalb vieler Medien funktioniert halt dann doch sehr so, dass dann es eben Menschen da in diese Medien und Rollen und Positionen drängen, die einfach selber so eine politische Position haben, die halt eher linksliberal ist. Und ich glaube, in manchen Teilen haben die Öffentlich-Rechtlichen es nicht geschafft, irgendwie da auch in der Besetzung etwas diverser zu werden, um diesen Begriff zu benutzen. Und dadurch sich das halt so verselbstständigt hat, dass eher solche Positionen da eben auch vertreten werden. Und ich glaube, man sich dann vielleicht auch in solchen Redaktionen dann teilweise nicht besonders wohl fühlt, wenn man da andere Positionen hat, beziehungsweise wenn du dann bei Funk sitzt, irgendwie so, ja, dann macht man das zwar, weil man weiß, man muss es ja machen, aber irgendwie finden dich alle scheiße, wenn du es machst. Das ist dann vielleicht auch nicht so geil.
Ja, und da kann man vielleicht ja nochmal den Aspekt mit reinnehmen. Es gab ja vor ungefähr einem Jahr diese Journalismusbefragung, da müsste ja demnächst auch eine neue rauskommen. Da sind jetzt 500 Journalisten, glaube ich, knapp befragt worden und da hatten 41% gesagt, sie wählen die Grünen, 16% SPD, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, 8% CDU, Linke und so weiter und so fort und 23% keine Partei, aber das zeigt das ja auch nochmal ein bisschen. Und ich glaube, du hast das Problem da schon genau angesprochen. Wenn man nämlich seit knapp 10, 15 Jahren nur noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, eher einen Content macht, der diesen Konsensansatz hat, also dieses Positive und so weiter und so fort, warum sollte dann ein konservativer, junger Journalist zu den öffentlich-rechtlichen Medien gehen, wo er wahrscheinlich, das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, eher eine Ausnahme sein wird und dann eben auch viel Kritik bekommen will? Ich meine, das beste Beispiel haben wir jetzt ja. Also diese Julia Ruß hat jetzt was Neues gemacht und sie wird von allen Seiten mehr oder weniger stark angekackt. Bestes Beispiel ist Jan Böhmermann, der auch Sachen gesagt hat, wo ich jetzt auch sagen würde, das musst du halt als so jemand nicht tun. Diese Begriffe, Schweinerei, was war das noch? Ich will jetzt auch gar nicht alles wiederholen. Aber genau das zeigt ja eben perfekt, wie schwierig es ist, wenn du mit einer anderen Meinung da reinkommst, dich, glaube ich, auch zu halten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem. Und das führt dann eher dazu, dass du natürlich diese Stimme auch nicht mehr bekommst, sondern dass du in dieser Bubble, in dieser eher Links- oder SPD-Grün-Bubble mit mehr als der Hälfte der Stimmen schon damit reinspielen wirst. Und das ist, glaube ich, das Problem, was daraus wirklich entsteht. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwo hinzugehen, wo 70-80% nicht meiner Meinung sind, beziehungsweise wo ich mich nicht wohlfühlen würde, mich so zu äußern. Das hätte ich auch keinen Bock drauf, kann ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube allerdings, um das nochmal ein bisschen zu erweitern, diese Debatte, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, über den wir gerade diskutieren, wo wir uns quasi damit abgefunden haben, ja okay, es gibt jetzt irgendwie Format X, das ist halt eher linksliberal, dann gibt es Format Y, das ist das auch und dann brauchst du halt jetzt ein Format Z auf demselben Medium, also vor allem bei den öffentlich-rechtlichen, private Medien sind ja einfach ja eben anders, die haben auch einen anderen Auftrag und dann brauchst du halt eben Format Z, was dann eben konservativ ist, um die Formate X und Y dann auszugleichen im Portfolio eines Mediums. Da sind wir aber eigentlich ja schon einen Schritt in die falsche Richtung gegangen davor, weil theoretisch, ja, also in so einer perfekten Welt wäre ja eher jedes Format ausgeglichen so, ne? Also dann würdest du sagen, ah, der sagt das und der Zuschauer, der Hörer, der Leser, der kann sich selber seine Entscheidung bilden. Das machen die Öffentlich-Rechtlichen ja in den vielen Fällen auch so, also zumindest der Anspruch der klassischen Nachrichtensendung der Öffentlich-Rechtlichen und so ist ja ganz genau so. Aber dass das natürlich auch nie gänzlich objektiv ist, das ist ja auch klar. Wir haben uns jetzt nun mal, wie gesagt, aber dann damit abgefunden, dass man sagt, okay, wenn das aber so nicht der Fall ist, weil es vielleicht auch nicht so gut funktioniert, weil vor allem jetzt auch, wenn wir wieder über junge Formate reden, es halt irgendwie auch über die Polarisierung funktioniert und dann hast du halt irgendwie ein Format für die Zielgruppe, die guckt halt das, die ganzen Queer-Feministen, die gucken dann halt irgendwie auf Klo. Und dann brauchst du halt irgendwie eins für die Konservativen, was die das dann gucken. In der besten Welt würden die natürlich, würde man das eben schon von vornherein versuchen, nicht so zu polarisieren über die Formate, weil du ja sonst so auch nur die Bubbles bestimmst. Aber natürlich für das Repräsentative der Öffentlich-Rechtlichen wäre es natürlich dann, wenn es eben nicht innerhalb des Formates funktioniert, eben dann angebracht zu sagen, wir machen es über das Portfolio, sprich wir führen dann halt ein Format ein, was so ist. Aber wie gesagt, ich meine, wenn wir jetzt klar irgendwie nur als Antwort interpretieren auf irgendwie eher linkere Formate, dann ist das gerechtfertigt. Aber eigentlich wäre ja der in der perfekten Welt zu sagen, so diese Partisanship so innerhalb der Formate so eher gänzlich abzuschaffen und zu sagen, okay, wir berichten halt einfach, was ist so. Erstmal und haben dann Kommentare, die sind getrennt, auch sichtbar für den Zuschauer und so weiter. You know what I mean.
Ja, aber da sind wir ja leider schon lange nicht mehr. Also der Aspekt Meinung, der ist ja so stark mittlerweile präsent und ist ja auch wirklich schwierig, teilweise in Artikeln rauszubekommen. Also nicht in allen, aber in einigen wirklich. Ist das jetzt noch klassische Berichterstattung oder ist das schon Meinung? Und das ist natürlich auch, das darf man ja auch nicht vergessen, dadurch, dass ja auch die Medienlandschaft deutlich pluraler geworden ist, was Angebote angeht und so weiter und so fort. Ich meine, im Endeffekt, unser Podcast ist ja auch jetzt nichts klassisch Berichtendes, sondern es ist ja auch viel Meinung von uns drin, aber wir haben ja auch nicht den Anspruch, jetzt hier komplett neutral zu berichten, sondern das ist ja natürlich etwas, was damit reinfällt. Und du hast im Endeffekt in jedem Podcast, den du hörst, hast du mehr oder weniger, du hast ja im Endeffekt, also es gibt ja eine wirklich objektive Berichterstattung, ist ja quasi auch gar nicht möglich, alleine dadurch, dass du ja eine selektive Auswahl dadurch triffst, was in der 20 Uhr Tagesschau kommt, als Beispiel. Das ist ja auch schon der Punkt, wo genau solche Probleme eben entstehen. Und es ist ja auch die selektive Auswahl, welche Pressekonferenz zeigst du, welche zeigst du nicht. Das sind natürlich alles Aspekte, die damit reinfallen. Aber das ist natürlich etwas, woran wir vielleicht auch ein bisschen mehr gewöhnt sind, weil wir uns eben auch damit beschäftigt haben. Aber jemand, der eben das nicht macht, der kriegt da vieles eben von nicht mit. Und gesagt, das ist diese gleiche Debatte, die ich vorhin schon einmal kurz angedeutet habe, mit der Frage nach, haben wir auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon eine Folge drüber gemacht, über das Nennen von der Herkunft bei Straftaten und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Punkt, der damit reinfällt, über den diskutiert wird, aber über den diskutiert man eben in dieser Bubble und nicht so sehr in den Konsumentenkreisen erstmal. Und dann wird sich nur darüber beschwert, warum wurde da jetzt nicht genannt, dass der da und daher kommt. Und da gibt es eben beide Seiten und das ist natürlich ein Problem. Wenn ich mich an so Shitstorms noch bei meinem alten Radiosender erinnere, das war ja auch so, dass man sich gefragt hat, woher kommt das plötzlich? Was ist da jetzt das Problem dran, dass man darüber berichtet hat? Und das ist etwas, was, glaube ich, neu ist und was sich meiner Meinung nach entwickelt hat in den letzten 10 Jahren.
Sven, wir haben jetzt offensichtlich das Format klar vordergründig in den Schutz genommen. Wenn ich das jetzt mal so resümieren würde, was wir hier gerade so erzählt haben. Ich möchte jetzt, um vielleicht das mal ein bisschen herauszufordern, was vorlesen, das ist vielleicht ein bisschen länger. Und du kannst mir dann mal raten, wer das geschrieben hat. Klar, Doppelpunkt, Feigenblatt oder Fanal. Kippt der ÖRR. NDR und BR bringen mit Klar ein Format an den Start, das einmalig ist. Wie einmalig zeigt die Szene, in der Julia Ruß die Mainstream-Politikerin komplett aus dem Konzept bringt. Sie erwartet solche Fragen nicht von bisherigen Hofberichterstattern. Aber ist das nur ein Feigenblatt? Es geht um Jette Nietartz, da können wir auch später noch drüber reden. Das Zitat geht weiter. Erzlinke wie Böhmermann sind auf jeden Fall fuchsteufelswild. Das ist ein gutes Zeichen. Es gilt, zwei Faktoren gegeneinander abzuwiegen. Erstens, Feigenblattfaktor von Klar, das kritische Bürger besänftigt. Zweitens, Normalisierungsfaktor durch die Übernahme von Fragen und Argumenten im ÖRR. Ich finde, Faktor 2 überwiegt. Warum? Weil ich weiß, wie NPCs funktionieren. Sie haben einen Konformitätsfilter, keinen Wahrheitsfilter. Sie beurteilen Aussagen nicht danach, ob sie stimmen oder wer ihnen zustimmt, wer sie sagt, denn es geht ihnen nicht um die Wahrheit, sondern um Sicherheit, ihre Stellung in der Gruppe. Es geht nicht darum, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Erst sobald signalisiert wird, dass es okay ist, eine bestimmte Aussage zu machen, macht man sie. Auch wenn sie bereits vorher richtig war. Die Aussage im ÖRR ist ein wichtiges Fanal. Auch die Feser-Klage gegen David Bendels war eines. Derzeit nimmt die Flucht der Intellektuellen vom Schiff der sinkenden alten Hegemonie an Fahrt auf. Auch aus Opportunismus, jetzt die Multikulti-Aktien zu verkaufen und Remigrationspositionen zu erwerben, kann der eigenen Karriere helfen. Solche Prozesse sind immer erst allmählich und dann schlagartig, wie der Mauerfall. Was wir an der Oberfläche sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Inneren der ideologischen Staatsapparate rumort es. Wilde Kämpfe finden statt. Viele warten nur auf den richtigen Moment, prüfen ihre Optionen. Böhmermann und Co. sind nervös. Zu Recht. Ich freue mich auf die neue Folge Klar. Vorab, bevor ich dich frage, wer das gesagt hat, einmal spricht diese Person hier von NPCs, von denen er wüsste, wie sie funktionieren. Sie hätten einen Konformitätsfehler. NPCs, für alle, die es nicht wissen, ist eigentlich der Begriff für Charaktere in einem Computerspiel, die vom Computer gesteuert werden. Also nicht von echten Menschen, sondern quasi auf die man trifft in einem Computerspiel und dann programmiert sind. Wird aber in vielen Kreisen mittlerweile benutzt als Synonym für Menschen, die keine eigene Meinung haben oder irgendwie nur roboterartig funktionieren. Und das Zweite ist, es wird die Feser-Klage gegen David Bendels angesprochen. Das ist der Chefredakteur des Deutschlandkuriers, der ein Foto von Feser gefaked hat, wo drauf steht, ich hasse Meinungsfreiheit, und der dafür, glaube ich, 6 oder 7 Monate auf Bewährung bekommen hat. So, Sven, wer hat's gesagt?
Also ich würde
oder geschrieben.
Ziemlich gesagt oder geschrieben? Das ist jetzt ein Unterschied.
Geschrieben.
Geschrieben.
Aber in einem sozialen Netzwerk.
Jetzt überlege ich tatsächlich, ob das eine junge Dame war. Gib mir mal ein Zeichen.
Ich habe schon eher gesagt. Also er.
Ach, er, okay. Ich
gesagt, wenn du aufgepasst hättest.
Ja, du merkst, ich höre dir nicht zu. Nein. Er. Also es muss ja jemand aus dem AfD-Spektrum eher sein, hätte oder aus dem eher rechten, neurechten Spektrum, auch von der Begrifflichkeit, die dort gefallen ist. Da du eher gesagt hast, fallen meine beiden Kandidatinnen, die ich hatte, jetzt weg. Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob es eventuell eine gewisse Frau Seibt geschrieben haben könnte, aber das fällt dann raus.
Nein, die war es nicht.
Dann hatte ich überlegt, ob es tatsächlich, aber im Endeffekt für eine Weidel ist das auch kein großes Thema. Dann hau ich jetzt einfach Jürgen Elsässer raus.
Nein, aber fast. Es war Martin Sellner.
Ach, guck.
Ratespiel zu Ende, darum geht's ja nicht, sondern die Frage, ist das nicht eigentlich, wenn er sowas schreibt, wenn er das so analysiert, das sind ja auch solche Themen, die er in seinen Büchern und in seinen Artikeln immer wieder bespricht, so wie kriegt man eben diese, wie schafft man das quasi im Vorfeld, im politischen Vorfeld, die Meinungen so zu beeinflussen oder so zu steuern, sagen wir es mal so, dass im Endeffekt so eine Revolution von rechts funktionieren könnte. Und deswegen ist das nicht jetzt ein Argument gegen unsere Verteidigung des Formats, wenn Martin Sellner das so bewertet.
Ja, tatsächlich sagt er ja so ein bisschen das, was wir auch oder was ich auch gesagt habe, dass das ein bisschen als Gegenpunkt ist. Deswegen würde ich da sagen, er hat jetzt erstmal nicht Unrecht, weil ich sehe es ja ähnlich. Auf der anderen Seite, ja, geht er natürlich ein ganzes Stück tiefer rein und benutzt oder nimmt dann auch eben Aspekte da rein, die ich jetzt eher für schwierig erachte. Jetzt müsste ich nochmal genau in den letzten Aspekt des Zitates reingucken. Aber ganz grundlegend würde ich sagen, dass ist ja im Endeffekt diese gleiche Debatte, die man im Endeffekt immer wieder führt, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, wenn man eben auf diese Frage kommt, sollte man das jetzt ansprechen oder nicht, sollte man darüber jetzt sprechen oder nicht. Natürlich ist immer der Aspekt dahinter, dass dann je schärfer die Sprache wird, desto stärker stumpft man dann irgendwie ab und desto einfacher werden dann auch solche Begriffe. Natürlich ist die Frage nach dem, was ich vorhin auch schon einmal angedeutet habe mit dem Begriff illegale Migration, ist natürlich auch etwas, was jetzt kein, in Anführungsstrichen, normaler Sprachgebrauch ist, sondern illegale Migration ist ja auch eher aus einem rechten Spektrum zu kommen. Auch der Aspekt Kontrollverlust, der jetzt ja auch in dem Video vorkam, sind ja Begriffe, die auch so nicht stimmen. Also ich würde jetzt bei der deutschen Migrationspolitik auch nicht unbedingt von einem Kontrollverlust sprechen. Das sind aber Aspekte, die man natürlich nicht unterschätzen darf, die man im Kopf behalten muss, die im Endeffekt damit reinspielen. Aber die Idee, die er hat, ist natürlich jetzt auch nichts Neues. Das versuchen sie ja schon seit Jahren. Ich würde aber jetzt tatsächlich nicht sagen, und da könnte man fast sagen, da ist ja Sellner auf einer ähnlichen Wellenlänge wie ein gewisser Herr Böhmermann, der genau das Gleiche der Ruß unterstellt, oder er, Böhmermann, unterstellte Ruß ja, dass sie eben Wehrsportgruppe, AfD-Kinderturnen und so weiter, das waren ja Aspekte, die Böhmermann dann in dem Zusammenhang auch genannt hat, ist natürlich so ein bisschen ja der gleiche Duktus, der damit reinfällt. Aber das, gesagt, ich würde es nicht so sehen, aber ja, das ist erstmal so ein bisschen ganz grob, was ich jetzt dazu sagen würde.
Ja, ich meine, das ist tatsächlich ein Gag, den du da gerade ansprichst, den man da natürlich erwähnen muss, ist, wenn dann die linke Empörung über das Format am Ende Julia Ruß und Klar noch weiter nach rechts rückt, als sie eigentlich sind, ja, dann normalisieren sie es ja rechte Position noch mehr als das Format an sich. Weil natürlich dann der geneigte Zuschauer denkt, naja, okay, wenn das jetzt schon rechts ist, dann bin ich halt rechts, so, ne? Dieses Dilemma, also wenn das jetzt irgendwie Nazi ist, dann bin ich dann ein Nazi, und dann so eröffnet man natürlich auch die Normalisierung von noch viel rechteren Positionen, wenn man eigentlich jede Position, also wenn man sehr schnell jede Position ganz weit nach rechts außen verortet. Ich würde trotzdem dazu sagen, dass die Gefahr besteht, die Martin Sellner hier affirmiert, die wir wahrscheinlich eher kritisch sehen würden, dass das eben dann doch hilft, den Diskurs zu verschieben und dann im Endeffekt rechten Kräften hilft. Obwohl Martin Sellner ja selber in dem Thread bei X, wo er es geschrieben hat, gar nicht darüber schreibt, so deswegen wählen jetzt alle AfD. Wenn es ihm jetzt nur um seine persönlichen Positionen geht, zu sagen, wir wollen halt eine migrationskritischere Politik erreichen, so, dann hat er damit wahrscheinlich recht. Ja, dann ist ja nur die Frage, welche ist eigentlich noch im Rahmen und welche nicht und was weiß ich. Allerdings, er macht ja auch, und das hast du ja auch gesagt, er macht ja durch seinen seine Überschrift allein schon Feigenblatt oder Fanal und dass er beide Optionen aufmacht, gibt er schon auch zu, dass es eben auch anders, dass eben die andere Möglichkeit auch besteht, dass es eben aus seiner Perspektive ein Feigenblatt, aus quasi unserer Argumentation eher schlecht ist für die Rechten, wenn es dann eben im ÖRR mal stattfindet, um, wie er ja sagt, die Leute zu besänftigen. Also er lässt die Option ja offen, er kommt nur selber zum Schluss, dass die andere überwiegt, aber auch da muss man sagen, er versucht den Diskurs natürlich dann auch in diese Richtung zu lenken, indem er das dann eben aufgreift und diese Interpretation rauspustet. Also er versucht natürlich auch aktiv, es in diese Richtung zu bewegen.
Ja, wenn man dabei nochmal bleibt, und ich würde da an der Stelle tatsächlich nochmal woanders zitieren, das geht aber im Endeffekt genau in die gleiche Richtung und geht auch nochmal in diesen neuen Aspekt über, in die Frage nämlich, das ist jetzt etwas, was J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz ja gesagt hat, was ja auch im Endeffekt gerade von Rechten sehr stark geframed wird, dieser Begriff Meinungsfreiheit. Und da zitiere ich jetzt doch nochmal die neuen deutschen MedienmacherInnen, die in ihrem Instagram-Post, das ist nicht mal wirklich eine Auseinandersetzung damit, sondern es ist ein billiger Instagram-Post mit ein paar Kacheln, wo dann eben steht, die neue ARD-Reportage zur Migrationspolitik ist ein Tiefpunkt in der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So, und allein das finde ich schon heftig, dass hier irgendwie von einem Tiefpunkt der Berichterstattung gesprochen wird. Und das zeigt aber nochmal genau, nochmal finde ich, besser, wir haben auf der einen Seite Böhmermann, der das eben auf so eine witzige Art und Weise versucht. Und dann haben wir hier die neuen deutschen Medienmacher, die im Endeffekt gar nicht inhaltlich kritisieren, sondern einfach nur von einem Tiefpunkt der Berichterstattung sprechen. Und das halte ich für Quatsch und eben auch für wirklich problematisch, weil ja genau das ist, was kritisiert wird von kritisieren ist das falsche Wort, aber was ja immer mehr ins Spiel gebracht wird von J.D. Vance oder eben auch, ich hatte sie jetzt eben einmal kurz angesprochen, Naomi Seibt, die ja auch relativ viel über den Aspekt Meinungsfreiheit und so weiter spricht. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass hier in der ganzen Debatte die Meinungsfreiheit untergraben wird, aber genau das, was diese kurze Kachel zeigt, ist schon etwas, was natürlich dann auch wieder dazu führen kann, dass dieser Aspekt der Unterdrückung der Meinungsfreiheit gerade in solchen Bubbles, jetzt rechten Bubbles, natürlich dann wieder verstärkt aufgenommen werden kann. Das heißt, das, was die neuen deutschen Medienmacher hier vielleicht ausdrücken wollen, nämlich eine Kritik an dem Format zu üben, was man ja auch machen kann. Ich meine, eine Kritik muss auch so ein Format aushalten können. Aber hier wird ja keine Kritik geübt, sondern es wird einfach nur von einem Tiefpunkt gesprochen. Also eher eine persönliche Ebene, die hier meiner Meinung nach aufgegriffen wird. Und das ist ein Problem, was dann auch dazu führt, dass man eben hier, wird dann eben noch geschrieben, frustriert euch das, dann schreibt den Redaktionen von NDR und BR, also diese neue Form, linke Shitstorms, linker Medienaktivismus, finde ich auch problematisch und nicht der richtige Weg, um mit sowas umzugehen.
Ja, das teile ich. Möchte nur der Vollständigkeit sagen, dass all diese Entwicklungen und Shitstorm, Cancel Culture, all das, was von links passiert und oft von an Linken zu Recht kritisiert wird, natürlich genauso von rechts immer kommt. Ne? Also die rechte Identitätspolitik funktioniert ja mit ähnlichen Mechanismen wie die Linke. Die wollen auch Sachen canceln, die ihnen nicht gefallen. Und deswegen ist natürlich dieser Ruf nach der Meinungsfreiheit aus diesen Kreisen oft ja wirklich mehr als lächerlich, weil es geht dann natürlich immer nur um die eigene Meinung, die die Freiheit bedarf, die sie einfordern. Aber wenn wir schon jetzt bei dieser identitätspolitischen Frage sind, da möchte ich dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen Kritik auch am Format klar üben, beziehungsweise Kritik ist jetzt übertrieben. Allerdings, ich habe das ja anfangs schon angesprochen, dass mich diese Opferrolle nervt, in die sich dieses Format selber drückt. Also wie gesagt, nochmal, es geht mir nicht um die Opfer von migrantischer Gewalt, um die es geht in dieser Dokumentation, in dieser Reportage, sondern mir geht es darum, sich als Format selber oder als Journalisten selber in eine Opferrolle zu bringen, weil man das ja eigentlich nicht sagen dürfte. Und da möchte ich dann auch nochmal darauf ansprechen, dann dieses sehr denkwürdige Interview mit Jette Niethartz, der Chefin der Grünen Jugend, der Vorsitzenden der Grünen Jugend. Dieses Interview ist natürlich völlig, also Wahnsinn, wie sie darauf, auf die Fragen reagiert und wirklich unsouverän und sie antwortet, ja auch, sie wird ja dann gefragt von Julia Roos, was sie denn Leuten sagen würde, die irgendwie Angehörige verloren hätten durch Gewalt von Migranten. Ja. Also da ist natürlich die Antwort von Jette Nietzhardt richtig dumm. Also sie sagt ja dann sinngemäß, ja, aber was sage ich irgendwie den Opfern von, von Mädchen, die von ihren Vätern umgebracht werden, von deutschen Vätern. Darüber wird ja nicht geredet, darüber würde ja nicht geredet. Und dann sagt sie am Ende, bricht sie es auch ab und sagt, sie will darüber nicht reden. So, sie findet die Frage dumm. Und dann sagt ja auch aus dem Off einer so, du musst auf diese Frage nicht antworten. Das ist halt natürlich alles unsouverän. Das ist natürlich auch ein bisschen fies, das dann so auszustrahlen, aber damit muss sie klarkommen. Ihr Argument, also erstmal vorab, das Argument von Jette Nietzhardt ist da natürlich auch dumm, weil es ist erstmal so ein klassischer Whataboutism, so, ja, eh, was sage ich denen? Und aber Whataboutism ist auch immer so ein leichter Vorwurf, deswegen versuche ich das ein bisschen zu vertiefen. Sie durchdenkt ja ihr eigenes Argument nicht, weil wenn sie sagt, ja, aber was sage ich denn den Vätern von was sage ich denn den Töchtern, die von deutschen Vätern ermordet werden oder sowas, dann sagt sie ja damit ja sinngemäß so, naja, da sagen wir ja auch nichts, deswegen ist sie normalisiert ja damit quasi beides. Also sie sagt ja damit so sinngemäß so, naja, aber wenn wir darüber nicht reden, dann reden wir nicht darüber. Und dann, wenn sie dann deswegen aber nicht über die Straftaten von Migranten sprechen will, sagt sie ja sinngemäß damit, ja, aber dann müssen wir ja auch nicht über die anderen sprechen und so gesehen sie damit ja überhaupt gar nicht auf Probleme eingeht und nicht in der Lage ist zu sagen, dass vielleicht beides ein Problem ist und beides unterschiedliche Gründe hat und unterschiedliche Maßnahmen man vielleicht finden muss, um eben diese Probleme zu lösen. Also in ihrem Argument würde ja sie am Ende bedeuten, ja okay, dann machen wir einfach gar nichts. So. Und das ist natürlich ein sehr, sehr dummes Argument. Aber ich möchte auch ein bisschen die Frage kritisieren. Ne? Also klar kann Julia Roos das fragen, das ist auch eine Frage, die also aus so einer Zuschauerperspektive eine sehr emotionale und dann ja auch für das Format gute Frage. Nur am Ende ist es natürlich in a way auch so eine identitätspolitische Sprechort-Argumentation, ne, die man damit immer vertritt. Also wenn jetzt die Vorsitzende der Grünen Jugend ein bisschen schlauer wäre, sorry, dann würde sie da vielleicht auch anders drauf antworten, weil man kann natürlich, auch wenn es Betroffene gibt, eine Position vertreten, die losgelöst von der Betroffenheit funktioniert, weil man eben eine politische Überzeugung hat, die dann eben ist, Abschieben ist scheiße, wir müssen hier irgendwie jeden aufnehmen, die Leute sind geflohen, die kommen aus schlechten Verhältnissen, aus schlimmen Verhältnissen, wieder zurückzuschicken, das wiegt für mich, dass wir das nicht dürfen, wiegt für mich, ist für mich wichtiger als die Probleme, die das bereitet. Und so eine Opferperspektive, so eine identitätspolitische Perspektive ist für mich in dem Fall dann einfach kein Argument, weil ich eben an meine politische Position glaube. Ich weiß noch, es gab mal vor etlichen Jahren, da hat ein Bekannter von mir, Leon, Grüße, einen sehr lustigen Kommentar zugemacht. Das war, da war Sarah Wagenknecht noch schön aktiv in den Linken. Ey, keine Ahnung, ist vielleicht 8, 9 Jahre her. Da haben sich die, oder vielleicht 7, da hat sich die Links, die Fraktion der Linken vorm Bundestag in den Kanal, also in die Spree, auf so Schlauchboote gestellt und so eine symbolische Aktion gemacht. So, wir wollen jetzt mal nachvollziehen, wie das ist. Ja, mit so einem Schlauchboot, ja, sprich so Geflüchtete übers Meer zu kommen. Und dann denkst du dir so, jo, ich kann mir auch, ohne dass ich mich in so ein Schlauchboot setze vor dem Bundestag, vorstellen, dass es richtig beschissen ist, in einem Schlauchboot übers Mittelmeer oder noch schlimmer, über den Atlantik zu kommen. Also deswegen immer diese Betroffenheit ist halt für mich eigentlich ein identitätspolitisches Argument, was ich ungerne zählen lasse, weil ich da kein Fan von bin, egal ob das von links oder von rechts kommt, dass man eben immer so eine Betroffenheitsrhetorik hat, die dann ja auch dafür sorgt, dass man eigentlich nicht weiter diskutieren kann, weil man dann halt am Ende immer sagt, ja okay, dann habe ich halt gar keine Position davon zu allem, weil ich von vielen Dingen einfach nicht betroffen bin.
Ja, bleiben wir mal dabei, also was du ja ansprichst, ist ja diese Emotionalisierung der Debatte, die wir jetzt in den letzten Jahren deutlich stärker haben, als es vielleicht früher noch der Fall war. Das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt auch wieder im Rahmen der Bundeskanzlerwahl genannt wurde, warum wir so emotionslose Bundeskanzler haben, was ja so ein bisschen das Narrativ der deutschen Politik ist, was aber eben nicht mehr immer funktioniert, sondern dass wir eben auch diese Emotionen haben. Was ich aber zu dem anderen Punkt nochmal spannend finde, ist zu dieser Auseinandersetzung damit oder um nochmal wieder drauf zurückzukommen, Kritik an der Sendung. Was ich tatsächlich auch kritikwürdig finde, ist, was im Endeffekt gemacht wird in diesem Reportageformat, ist eine Bestandsaufnahme von Problemfällen. Das ist meiner Meinung nach erstmal nicht falsch. Das gibt es und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Aber das habe ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, so diese tiefergehende Recherche, warum ist das eigentlich so? Also diese Hintergründe, die fehlen, finde ich so ein bisschen. Und es wird einmal ganz kurz jetzt innerhalb dieser Dokumentation, da, wenn ich es richtig im Kopf habe, sitzt der Vater des 17-jährigen Mädchens, die in Brokstedt in dem Zug eben ums Leben gekommen ist, im Zug. Und dann spricht eine Frau drauf, mit ihm und spricht eben über diese psychischen Probleme, die dort mit reinfallen. Und das wäre, glaube ich, nochmal ein Ansatz gewesen, wo man sich nochmal tiefergehend hätte mit beschäftigen können und auch müssen, finde ich. Weil das natürlich ein Aspekt ist, der damit reinfällt, der aber, egal in welcher Auseinandersetzung, immer untergeht. Aber das ist halt auch eine ganz allgemeine Debatte, weil wir auch da einen unfassbar großen Fachkräftemangel haben. Psychotherapeutische Beratungsmaßnahmen sind sowas von unterbesetzt, auch ganz normal für normale Patienten ist es ja relativ schwierig, relativ zeitnah eine Psychotherapie zu bekommen. Und das ist ein Aspekt, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, dort eben quasi nicht erwähnt wurde. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass, oder ich will es jetzt natürlich auch nicht so verallgemeinern, aber eine sinnvolle psychotherapeutische Beratung kann natürlich auch dazu beitragen, dass nicht alles so problematisch wird, wie es wahrscheinlich geworden ist. Auch das ist jetzt vereinfacht und verkürzt, aber das ist so ein Aspekt, der meiner Meinung nach auch in dieser Dokumentation oder Reportage gefehlt hat, der da mit reinkommt. Aber der ist eben auch auf der anderen Seite oftmals nicht erwähnt worden, sondern auf der anderen Seite wird dann eben gesagt, das ist doch alles gut und das sind Einzelfälle. Da ist übrigens wieder dieser spannende Einzelfallbegriff, der auch von links und von rechts benutzt wird, wann es eben passt. Das fällt da alles mit rein und das sind alles so problematische Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren haben. Und was wir auch haben, ist dieser Whataboutism und den hast du ihn angesprochen, der kommt auch bei den neuen deutschen Medienmachern vor und so weiter und so fort. Das sind alles problematische Aspekte, die da mit reinfallen. Und wenn du jetzt bei der Jette nochmal bleibst, Neizart, wie auch immer, die hätte natürlich deutlich professioneller darauf antworten können, aber ich glaube, dazu ist sie, wenn man sich eben ihren Instagram-Account und ihre sonstigen Aussagen anschaut, eben auch, glaube ich, nicht so in der Lage.
Ja, aber das ist total spannend, was du sagst, also mit den Gründen, ne? Also was du ja ansprichst mit dem zum Beispiel psychischen Problemen, also mit den Gründen, warum es einfach eine prozentual, also verhältnismäßig prozentual einen höheren Anteil an Straf- und vor allem auch Gewalttaten von Migranten oder Zugewanderten, Nichtdeutschen gibt. Ja, also da muss man ja immer sagen, das sind natürlich in der Summe immer noch weniger von Nichtdeutschen als von Deutschen, aber wenn man halt, wenn die Prozentzahl halt dementsprechend hoch ist, und man das dann im Vergleich zum Anteil von Nichtdeutschen an der deutschen Gesellschaft, sind sie eben überrepräsentiert. Ja, und das sagen ja auch eigentlich alle Zahlen. Das kann man nicht erstmal so nicht wegdiskutieren. Dann ist halt die Frage, ja, warum ist das denn so? Und das ist ja das, was du ansprichst. Und ich habe diese kleine Anfrage der AfD-Fraktion schon mal angesprochen. Das war jetzt letzte Woche. Da haben die noch mal nachgefragt, wie sind denn eigentlich die Zahlen da? Und dann gab es eine Antwort von der Bundesregierung. Und aus dieser Antwort geht hervor, dass, wie immer, dass es natürlich überrepräsentiert ist, dass vor allem auch der Anstieg relativ hoch ist jetzt über die Jahre, also jetzt über das letzte Jahr hinweg, dass viele Türken und Syrer, also in der absoluten Zahl sind es vor allem die Syrer, aber bei den Türken gab es auch einen hohen Anstieg und so weiter und so fort. Und in der Anfrage fragt die AfD auch, ja, woran das denn liegt. Und dann ist die Antwort, und da gab es viel Empörung drüber, weil die Antwort dann war ja, dieser Anstieg sei erwartbar gewesen. Und erwartbar wegen des Wanderungsgeschehens, also sprich, weil einfach mehr Leute nach Deutschland kommen, ist ja, und deswegen ist es ja auch erwartbar. Und das ist ja einfach eine klare, richtige Antwort zu sagen, es kommen mehr Leute. Und deswegen begehen sie mehr Straftaten. Das ist ja logisch. Das ist erstmal die Frage, warum es überhaupt ansteigt. Ne? Und dann sagen sie aber auch, der prozentual höhere Anteil, den sie ja auch bestätigen, der ist erklärbar durch Gewalterfahrungen, Armut und schlechte Zukunftsperspektiven. Also so sinngemäß, ne? Also so die drei Punkte. Und auch das ist ja völlig nachvollziehbar. Das ist ja völlig klar. Und ich habe immer das Gefühl, so irgendwie will da aber irgendwie so gesehen keiner drüber reden. Die Rechten wollen da darüber nicht reden, weil da könnte ja die Lösung sein, ja, wir müssen ja gar nicht die Zuwanderung begrenzen, sondern wir müssen irgendwie nur die psychosoziale Kapazitäten und die Betreuung irgendwie erhöhen. Und die Linken wollen aber irgendwie auch nichts drüber reden, weil wenn man zum Beispiel über Gewalterfahrung spricht oder über kulturelle Hintergründe, du ja dann schon irgendwie sagst, okay, es gibt ja ein Problem, wenn die hierher kommen und hier in dieser Gesellschaft landen. Also so, das sorgt dann eben für erhöhte Kriminalität. Und irgendwie verstehe ich immer nicht so ganz genau, dass da irgendwie so keiner drüber reden will, weil die Frage ist ja nur, welche Lösung hast du? Und da sagen die einen dann halt so, ja, okay, wir brauchen halt irgendwie mehr Psychologen. Und die anderen sagen halt, naja, aber wir bräuchten auch nicht mehr Psychologen, wenn wir sie einfach nicht reinlassen. Also da kann sich ja dann jeder selber aussuchen, welche Position er vertritt. Aber das finde ich tatsächlich ein spannendes Thema, dass es irgendwie, ich so das Gefühl habe, dass so über die Gründe will man irgendwie von beiden Seiten oft nicht so richtig reden.
Ja, und das ist ja ein Riesenproblem an der ganzen Sache. Und ich meine, die Probleme sind ja dann auch vielfältiger. Ich meine, diese Debatte, die wir jetzt aktuell haben, oder die ja kurzfristig auch mal im Raum stand mit dem Aspekt der doppelten Staatsbürgerschaft, beziehungsweise, dass man Menschen abschiebt, die hat es, glaube ich, jetzt doch nicht in Koalitionsvertrag geschafft, wenn ich es richtig im Kopf habe, also dass die doppelte Staatsbürgerschaft abgeschafft werden soll, sind ja auch so Aspekte, die damit hinten dran standen. Das war aber auch mehr so ein Populismusgequatsche wieder, weil einige Menschen ihre Staatsbürgerschaft ja gar nicht verlieren können. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, Syrer können zum Beispiel ihre syrische Staatsbürgerschaft nicht verlieren, weil das, frag mich nicht genau, irgendwas war da nicht möglich, nicht erlaubt. Aber was man natürlich auch immer hat, und das darf man halt auch einfach nicht unterschätzen, aber das ist etwas, was, wir haben auch schon drüber gesprochen, Frauenbild ist nicht immer das Beste, auch das kann man nicht verallgemeinern, aber der Aspekt des Antisemitismus, Auseinandersetzung damit, verstärkter Schutz, Anstieg von antisemitischen Straftaten, auch das sind alles Aspekte, die wir nicht unterschätzen dürfen und die in den letzten Jahren, glaube ich, ganz oft auch ein bisschen falsch eingeschätzt worden sind. Auch von der Polizei, muss man sagen. Viele antisemitische Straftaten sind, glaube ich, nicht alle, aber bestimmt sind einige fälschlicherweise als rechtsextreme Fälle eingestuft worden, weil man eben keine Täter gefunden hat und man ist immer doch davon ausgegangen, dass Antisemitismus eben ein Problem von Rechtsextremen sei. Das aber schon seit Jahren ja nicht mehr der einzige Fakt ist und seit knapp anderthalb Jahren sehen wir es eben auch offen auf der Straße, was da für Probleme sind. Das ist aber nochmal ein ganz anderer Punkt. Ich glaube, wirklich wichtig sind diese anderen Aspekte, die man anspricht. Und natürlich ist es da von beiden Seiten problematisch, weil die Rechten können natürlich dann immer, nehmen wir das Beispiel, man würde jetzt eine bessere psychosoziale oder psychische Betreuung für Geflüchtete bekommen, dann würden die Rechten plötzlich anfangen zu sagen, jetzt hier klassisches Narrativ, die Flüchtlinge klauen den Deutschen ihre Therapieplätze. Was natürlich auch wieder ein Problem wäre, weil dann würde man sich eingestehen, dass es auch in Deutschland viele psychisch kranke Menschen gibt, die es ja gibt. Und für die gibt es ja aber auch nicht überall Plätze. Das heißt, das ist ein Riesenproblem, aber das ist auch ein Phänomen, was wir leider nicht kurzfristig lösen können. Das heißt, die Ausbildung von Psychotherapeuten dauert ja einige Jahre, man könnte sogar fast sagen ein Jahrzehnt, dauert es, bis man quasi auf den darauf reagieren kann, dass wir jetzt den Mangel haben, wobei auch da muss man natürlich sagen, der Mangel ist kein kurzfristiges Phänomen, sondern die Aspekte gibt es schon länger. Gleiches gilt auch für Schule, Kita und so weiter und so fort. Überall haben wir einen Mangel an Menschen, die sich tiefergehender mit solchen Problemfällen in Anführungsstrichen auch auseinandersetzen können. Und das macht natürlich die Sache nicht besser. Und die Frage ist jetzt, was kann man da kurzfristig tun? Kurzfristig sind natürlich jetzt diese Lösungsvorschläge, wie sie auch meiner Meinung nach fälschlicherweise bei Klar auftauchen. Da geht es dann nämlich auch am Ende um die Schließung der Grenzen, um weniger Leute reinlassen und so weiter und so fort. Das ist dann auch was, wo dann der Herr Sommer, CSU-Mitglied, wenigstens sagen sie es in dem Beitrag, dann auch versucht, wo er die Ampelregierung für kritisiert und so weiter und so fort. Aber das sind auch so Sachen, wo ich sage, ja, da ist man meiner Meinung nach einen falschen Weg am Ende gegangen. Man hätte dann natürlich, finde ich, auch noch jemanden aus der anderen Perspektive mit reinnehmen sollen. Aber das ist dann wiederum mein Bild. Und der Herr Sommer ist halt da relativ kritisch. Also Herr Sommer ist Vorsitzender des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, aber eben auch CSU-Mitglied. Also da relativ konservativ auch in seiner Ausrichtung. Und der hat natürlich auch ein Ansinnen darin, die Migration zu begrenzen, weil es natürlich auch Ansinnen seiner Partei ist, die Migration zu begrenzen. Aber wir können jetzt ja sagen, wir wissen ja, heute ist Montag, heute wurden die Minister benannt und der CSU-Innenminister wird ein gewisser Herr Dobrindt und der kann jetzt ja mal zeigen, was er da umsetzen will.
Und Friedrich Merz hat bei dem kleinen Parteitag der CDU in Berlin, wo sie auch den Koalitionsvertrag dann beschließen, also ob die CDU mitmacht, gesagt, es wird ab Tag 1 wird es Zurückweisung geben, also sprich am 6. Mai, mein Geburtstag und die Kanzlerwahl.
Da dürfen wir dann auf jeden Fall gespannt sein. Ich sehe das immer noch kritisch. Man könnte da auch noch ausführlicher drüber sprechen, auch nochmal über die Kritik an Dublin und illegale Migration. Ist das überhaupt etwas, was es gibt? Was soll das bedeuten? Und so weiter und so fort. Wenn wir es ganz genau nehmen, ist ja natürlich alles, was nach Deutschland kommt, illegale Migration, außer jemand kommt mit dem Flugzeug aus einem Drittstaat hierher. Ansonsten haben wir hier rein theoretisch jeden Menschen, der hierher kommt als illegalen Migrant, weil Dublin ja besagt, da wo man das erste Mal europäisches Festland betritt, muss man seinen Asylantrag stellen. Aber andere Debatte, aber das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steckt. Und
ja, wir hatten ja natürlich jetzt auch nur diese medienpolitische Debatte und nicht die Migrationsdebatte, also was die richtigen Antworten sind und wer da eigentlich irgendwie recht hat. Das ist ja natürlich auch nochmal hochideologisch dann auch. Aber darum ging es hier nicht und darum sollte es ja auch nicht gehen. Ich glaube, ich möchte abschließend noch eins sagen, was ich halt schon immer so ein bisschen das Gefühl habe, das geht dann auch wieder so ein bisschen um diese Opferrolle, die das Format dann einnimmt, ist so ein bisschen, am Ende seid ihr echt ein bisschen late to the party. Also nicht nur aus dem Grund, was du ja so gesagt hast, es hätte eigentlich viel früher schon so kritische Formate geben müssen, die auch einfach, auch wenn man das vielleicht selber so nicht sieht, sowas sagen sollten in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sage aber auch late to the party, weil irgendwie gibt es ja gar keinen, es gibt ja jetzt gar nicht mehr so große Kräfte, die zumindest nicht in der Politik, die das noch leugnen, dass es da große Probleme gibt. Und die da auch versuchen, irgendwie mehr oder weniger erfolgreich Lösungen zu finden. Also das ist ja eigentlich durch alle bürgerlichen Parteien gibt es zumindest irgendwie ein Verständnis, dass man an dem Thema nicht mehr vorbeikommt. Und deswegen wird es jetzt spannend zu sehen, wann man es eigentlich schafft, diesen Kulturkampf, den wir ja auch oft von links kritisiert haben, also nicht von links, sondern den Kulturkampf der Linken kritisiert haben, weil wir ja auch der Meinung waren, dass genau das dafür sorgt, dass Rechte wieder stärker werden. Und ich glaube, wir sind jetzt genau in diesem Moment, was ja in den USA anfängt, kommt ja oft dann auch nach Deutschland. Und dann muss man halt irgendwann mal den Punkt finden, wo man dann eben auch den rechten Kulturkampf auch kritisiert, aus derselben Position heraus, dass eben diese rechte Identitätspolitik genauso falsch ist wie die linke. Oder noch falscher, ich weiß nicht.
Ich wollte sagen, das ist ja aber, glaube ich, steht ja nicht zur Debatte, dass das genauso ein Problem ist. Und vielleicht können wir das auch als Abschluss nutzen. Wir hatten ja kurz vor der Sendung drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so richtig reinpasst. Aber wenn wir schon mal bei diesem rechten Kulturkampf und bei diesen rechten Begrifflichkeiten bleiben. Ich hatte sie vorhin schon einmal angesprochen. Naomi Seibt ist ja so ein bisschen bekannt geworden Anfang des Jahres als in Anführungsstrichen rechte Influencerin, / freie Journalistin, die Deutschland mehr oder weniger freiwillig verlassen hat, aus Angst vor was auch immer, hat sie jetzt in einem Interview oder in einem Podcast mit Paul Ronsheimer gesagt. Anfang des Jahres hat sie auch schon ein Interview bei der Berliner Zeitung gegeben. Und wenn man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen kann oder kriegen möchte, wie verwirrt in meinen Augen so gerade diese rechte Influencerin ist, und da muss man auch dazu sagen, die ist ja nicht dumm, die hat ein Abi von 1,0. Das heißt, auch gesagt, nochmal diese ganze Debatte, dass ja das Protestwähler sind oder dass nur dumme Leute die AfD wählen, wie falsch das doch ist, kann man bei ihr sehen, dass eben nicht nur dumme Leute das machen, sondern eben auch Menschen, die einen sehr guten Schulabschluss haben, tendenziell in der Lage dazu sind, die AfD zu wählen. Auch das sollte in der linken Ecke nochmal so ein bisschen dazu führen, dass man eben wirklich auch nochmal drüber nachdenkt, was fällt da alles mit rein, aber nicht nur in der linken Ecke, sondern allgemein in der ganzen Debatte darum, wer wählt die AfD, dass man es eben nicht so verallgemeinern kann. Und wenn man Langeweile hat und sich ein bisschen einen Gehirnschaden holen möchte, dann kann man sich diesen Podcast mit Paul Ronsheimer und Naomi Seibt anhören. Ich fand, man hat bei ihr sehr stark gemerkt, wie wirr und wie wahnhaft doch ihre Aussagen sind und wie ihr Verhalten ist. Aber vielleicht siehst du das auch anders, du hast ja auch gehört. Das zum Abschluss vielleicht nochmal.
Ja, ich möchte dazu nur sagen, ich finde, ist es gelungen, also ist es Paul Ronsheimer gelungen, sowas zu machen? Es ist immer heikel, glaube ich, solche Leute einzuladen. Tilo Jung ist es meiner Meinung nach nicht gelungen, als er zum Beispiel Maximilian Krader eingeladen hat. Das war eine Vollkatastrophe. Maximilian Krader richtig gut weggekommen ist, meiner Meinung nach. Und Naomi Seibt ist hier bei Paul Ronsheimer wirklich nicht gut weggekommen, weil sie einfach ja keine Antworten hatte auf seine Nachfragen und er da auch sehr konsequent war. Und ich habe auch das Gefühl, er hat einfach irgendwie mit sehr einfachen, konkreten Nachfragen, ohne sie irgendwie provozieren zu wollen, einfach gezeigt, dass sie Quatsch erzählt. Also, und weil er einfach nur fragt, ja, aber was meinen Sie denn konkret damit? Warum hat denn Elon Musk Angst, nach Deutschland zu kommen und so? Warum? Machen Sie doch mal ein Beispiel. Und das konnte sie dann immer nicht. Und dann hat man immer gemerkt, eigentlich würde sie jetzt ihre große Verschwörungstheorie auspacken wollen, an die sie glaubt. Aber sie wusste natürlich, dass das nicht das Format dafür ist, weil sie ja moderat auftreten will. Und deswegen war sie halt oft dann irgendwie doch in der Bredouille.
Sie hat dann ja doch noch vom Deep State angefangen, aber das ist nochmal eine andere Debatte. Ja. Aber was ich auch da spannend finde, und das ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, was ich auch habe, was mir zum Beispiel auch im Wahlkampf aufgefallen ist, mit diesen einfachen Nachfragen kriegt man doch relativ oft genau diesen Aspekt hin. Ich meine, man hat es auch im Bundestagswahlkampf, finde ich, bei Alice Weidel gemerkt, wenn man einfache Nachfragen zu ihrem Programm gestellt hat und nochmal nachgefragt hat, weil man wirklich das Konkrete haben wollte. Im Konkreten verlieren sie sich und auf das Konkrete haben sie keine Antwort. Und ich habe für mich immer noch so ein bisschen das Gefühl, weil das ist ja meiner Meinung nach der klassische Journalismus, dann auch eben diese konkreten Nachfragen zu stellen und da fangen sie an zu schwimmen. Und ich glaube, mein Gefühl ist, das wäre der richtige Weg, ohne dieses Voremotionalisieren, was wir jetzt eben oft haben, sondern wirklich rein das konkrete Nachfragen in der Thematik bleiben, sich damit auseinandersetzen. Und darum geht es natürlich. Das Totschweigen, aus der Debatte sind wir raus. Die AfD ist nicht mehr nur in einer Umfrage stärkste Kraft, sondern ist mittlerweile in mehreren Umfragen stärkste Kraft in Deutschland. Das heißt, dieser ganze Ansatz, diese ganze Debatte darüber, dass man die AfD ausklammert, sie nicht quasi mit reinnimmt, müssen wir begraben, sondern man muss sie jetzt mit konkret inhaltlichen Argumenten doch versuchen, dann zu bearbeiten. Wäre jetzt so mein Abschluss.
Und damit auch meins. Meiner. Folgt uns, liked uns, erzählt euren Freunden von uns. Ciao.
Gebt einen Kommentar ab, das ist ja bei Spotify mittlerweile möglich. Bei Apple Podcasts glaube ich auch. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.